Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
Literatur und Wissenschaft. Genauer, Literatur, die sich mit Archäologie bzw. mit der Evolutionstheorie befasst. Zu dieser Kombination sind mir in diesem Jahr zwei faszinierende Romandebüts aufgefallen. Die Romane Babel von Kena Kusanit. Babel war auch für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Und Wallace von Anselm Oelze. Beide Bücher haben trotz großer Unterschiede erstaunlich viel gemeinsam. Unter anderem, dass darin zwei Wissenschaftler im Mittelpunkt stehen. Kena Kusanit hat altorientalische Sprachen und Ethnologie studiert. Sie war viel als Wissenschaftsjournalistin tätig und sie hat bereits zwei Gedichtbände veröffentlicht. Babel ist ihr belletristisches Debüt. Und Anselm Oelze hat unter anderem in Oxford Philosophie, philosophische Theologie und Politikwissenschaft studiert und er lehrt zurzeit Philosophie in München. Beide sind bei mir im Studio. Ganz herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Ja, es ist ja mal wichtig für einen guten Roman, interessante Helden zu finden. Und das ist Ihnen beiden gelungen. Da sind wir schon bei der ersten Gemeinsamkeit. Das Besondere, Ihre beiden Hauptfiguren sind Wissenschaftler und es sind auch historische Figuren, die aber, und das haben Sie auch gemeinsam, eigentlich kaum jemand kennt. Der eine, Robert Koldewey, war Architekt und Archäologe. Und unter seiner Leitung wurde Anfang des 20. Jahrhunderts die mythische Stadt Babylon ausgegraben. Und der andere, Alfred Russel Wallace, war ein britischer Naturforscher und entdeckte zeitgleich wie Charles Darwin die Evolutionstheorie. Ja, erstmal die Frage an Sie beide, wie sind Sie auf diese beiden gestoßen?
Ich war einmal im Pergamonmuseum, war oft im Pergamonmuseum und mir ist irgendwann aufgefallen, dass sehr viel ausgestellt wird.
Also das Ischtar-Tor,
also man sieht das Ischtar-Tor und ein Teil der Prozessionsstraße rekonstruiert natürlich.
Das verdanken wir Koldewey, richtig?
Genau.
Dass das da steht.
Und man erfährt aber relativ wenig, wie es nach Berlin gekommen ist, ins Pergamonmuseum und wer es ausgegraben hat. Und es ist vor 10 Jahren noch weniger gewesen an Informationen, was es gab. Und jetzt aktuell sieht man eine dieser Schuttkisten, also mit diesen Fragmenten vom Ischtar-Tor und der Prozessionsstraße ausgestellt im Pergamonmuseum. Aber das gab es, glaube ich, vor 10 Jahren auch noch nicht. Und das war mal so ein Grund, die Sache anzurecherchieren. Und dann bin ich relativ schnell auf diese Figur Robert Koldewey gestoßen und die Geschichte drumherum.
Und bei Ihnen, Herr Oelze, gibt es noch eine weitere Figur, zu der kommen wir dann natürlich noch, Alfred Bromberg. Und der stolpert in einem Naturkundemuseum, da ist er Nachtwächter, buchstäblich über diesen Wallace. Denn er fällt und ein Buch fällt auf den Boden und da sieht er eine Abbildung und er wird plötzlich neugierig. Wer ist das? Gab es bei Ihnen so eine ähnliche Geschichte?
Nein, ich habe zwar während meines Studiums tatsächlich mal in einer Bibliothek gearbeitet, aber es ist mir nie passiert, dass ich über einen Teppichläufer gestolpert bin und dann irgendwie auf diese Weise auf Alfred Wallace gestoßen bin. Ich weiß leider selber nicht mehr, wie er zu mir gekommen ist. Ich muss irgendwann irgendwo von ihm gehört haben. Und er landet da auf einer Liste zusammen mit anderen Figuren der Wissenschaft, die gemeinsam hatten, dass sie was entdeckt haben, etwas Großes, aber nicht damit bekannt geworden sind, sondern andere, die eben zur gleichen Zeit unabhängig von ihnen auch diese Entdeckung gemacht haben. Und als ich das erfuhr und dann zu Wallace recherchierte, stand er eigentlich direkt schon als Romanfigur vor mir. Ich hatte einfach das Gefühl, dass der Roman die richtige Form ist, um bestimmte Fragen zu beantworten, die sich mir gestellt haben. Also in allererster Linie war bei Wallace die Frage, wie sich jemand fühlt, der eine solche Entdeckung macht und nicht bekannt wird. Denn es liegt ja auch eine Ironie darin, dass er sich mit der Frage beschäftigt hat, warum manche erfolgreich sind und andere nicht.
Manche Arten, er hat das eben
perfekt beantwortet mit Blick auf Arten. Und mich hat gereizt, das mit Blick auf sein eigenes Leben einfach zu stellen, diese Frage.
Dieser Naturforscher Alfred Russel Wallace, ein englischer Naturforscher, er hat unabhängig von Darwin das Prinzip der Selektion der Arten entdeckt. Und der Ruhm aber, den steckte dann oder den heimste Darwin ein. Sie schildern in Ihrem Roman auch, wie es dazu kam und das alles hing an einem Brief, der nämlich von den Molukken von Wallace an Darwin geschickt wurde. Was hatte es damit auf sich?
Ja, Alfred Wallace war 8 Jahre lang im malaiischen Archipel unterwegs und vor allem vorrangig eigentlich als Artensammler. Er hat zwar diese Reise, wie auch schon eine Reise nach Brasilien davor, gemacht mit einem großen Interesse für verschiedene Fragen der Naturforschung. Er war aber von Hause aus, wie übrigens auch Darwin, kein ausgebildeter Naturforscher, kein studierter Naturforscher, sondern er war Autodidakt. Und er musste einen Weg finden, um sich seine Reisen zu finanzieren. Und dieser Weg war, so viel zu sammeln wie möglich und das dann zu schicken an Museen. nach Europa. Also auch hier wieder eine Parallele zu Babel, wo ja die Museen auch eine große Rolle spielen. Und im Jahr 1858 stieß er also, da hatte er diese Artenfrage schon lange Jahre im Gepäck, die lag damals in der Luft. Es war also auch, ja, man könnte sagen, kein großer Zufall, dass er sich damit befasste. Stieß er auf eine Antwort und schrieb die nieder, auch wieder in Aufsatzform, wie er das vorher schon für andere Fragen getan hatte. Nur gab es in dem Falle einen, man könnte sagen, im Nachhinein fatalen Unterschied. Er hat nämlich diesen Aufsatz nicht nach England geschickt mit Bitte um sofortige Veröffentlichung direkt an ein Journal, sondern er hat diesen Aufsatz geschickt an Charles Darwin, weil er mehr oder weniger wusste, dass sich Darwin wohl auch für ähnliche Fragen interessiert. Und dann nahm eigentlich die Geschichte ihren Lauf, so wie wir sie heute kennen, dass nämlich Darwin völlig vor den Kopf gestoßen war, weil er selber eben genau die gleiche Antwort gefunden hatte, nur noch nicht veröffentlicht. Damals wie heute war es so, es zählt eigentlich die erste Veröffentlichung.
Und dann hat er schnell veröffentlicht.
Und damit war natürlich Darwins Name untrennbar verbunden, obwohl der Name von Wallace auch auf der ersten Seite der Einleitung der Entstehung der Arten auftaucht. Aber man überliest das natürlich recht schnell.
So ist es Robert Koldewey nicht gegangen. Frau Kusanit, er hat die Stadt im Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris, heute im Irak, Babylon, ausgegraben und er hat die Grabungsarbeiten geleitet. Ein mythischer Ort, so sagt man immer. Was ist das Besondere an diesem Ort?
Oh, vielleicht, dass er mythisch ist und dass er bis zur Ausgrabung mythisch war und dass er mit der Ausgrabung sozusagen zurück in die historische Realität geholt wird. Und das macht ja gerade mit Berlin eine Verbindung auf, die alles Mögliche dann geschehen lässt.
Es ist ein Ort, der auch in der Bibel eine Rolle spielt. Und Koldewey, das ist wirklich sehr faszinierend, er fand die Fundamente dieses berühmten Turms, des Turms zu Babel. War das denn damals sozusagen ein Schock für das christliche Europa, dass es diesen Turm nun wirklich gab? Sie haben ja gesagt, er hat den Mythos sozusagen in die Realität geholt mit seinen Ausgrabungen.
Ja, weil er sie gezeigt hat, gezeichnet hat, fotografiert hat und vermessen hat und sie sozusagen erfassbar waren und zu sehen waren und in Daten vorlagen. Das war aber letztendlich der Schock, der war vorher schon, weil der Darwinismus war dann schon am Start und es wurde zudem dann noch eine Keilschrifttafel entdeckt, 1875 glaube ich, auf der halt eine Version der Sintflutgeschichte gestanden hatte, die 2000 Jahre vor
der Bibel,
vor der Schöpfungsgeschichte sozusagen oder vor dem Christentum schon in Ton gerückt worden war. Und das war schon auch ein kleiner Schock.
Da gibt es wieder eine Gemeinsamkeit. Zwei Schockerlebnisse für die Menschheit in der Wissenschaft. Das war natürlich die Evolutionstheorie auch, das ist ja klar. Also dass nicht Gott die Welt erschaffen hat, sondern dass sie in vielen Millionen Jahren entstanden ist. Frau Gusanit, ich wollte Sie auch noch fragen, wie es dazu kam, dass Sie also diesen Koldewey, Sie haben ihn sozusagen gefunden und dann als Held für Ihren Roman auserkoren. Wie kam es dazu?
Ich schreibe ja auch Essays und ich habe ja auch schon Lyrik geschrieben. Also es ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, jetzt falle ich mal aus dem Wissenschaftsbetrieb in den Literaturbetrieb und guck mal, wie das da so funktioniert. Also ich habe ein Vertrauen darauf, dass Themen, mit denen man sich beschäftigt, dass die eigentlich eine perfekte Form haben, die man sich, wie soll ich sagen, entfalten lassen kann oder die man herbeischreiben kann. Also bei lyrischen Themen weiß man sofort, das ist etwas, was übers Gedicht kommuniziert werden will. Beim Essay weiß ich sofort, das ist ein Thema für ein Essay. Und hier war einfach klar, das muss ein Roman werden.
Ja, aber bleiben wir doch mal bei der Form. Es ist so eine Mischung aus, schon auch aus Essay, aus Reflexion. Mhm. Also viel geht es darum, was Koldewey auch durch den Kopf geht. Brauchten Sie diese Form oder haben Sie mit dem Schreiben auch eine Art von Grabung vorgenommen?
Ja, das ist ja das, was ich immer sage, dass es letztendlich eine Ausgrabung auch ist mit den literarischen Mitteln. Also wenn man jetzt eine neue Form etablieren möchte, dann könnte man sagen, das ist jetzt kein Roman und nichts Essayistisches und keine Mischform, sondern eine Ausgrabung, eine literarische Ausgrabung, könnte man sagen, ja.
Und trifft es sehr genau. Bei Ihnen, Herr Oelze, sind es eigentlich zwei Geschichten. Es gibt eine Rahmengeschichte, die von diesem Alfred Bromberg und der eben auf die Wallace stößt und das spielt in der Jetztzeit und er ist so elektrisiert von dieser Geschichte und nun fasst er ja einen Plan. Also ging es Ihnen in Ihrem Roman auch darum, sozusagen das zu verfolgen, was Bromberg auch möchte, also diesen Ruhm Wallace zurückzugeben?
Der Eindruck drängt sich jetzt natürlich ein bisschen auf, ja, auch dass das so eine Art alter Ego ist. Aber eigentlich, wenn ich jetzt nochmal zurückblicke und mich selber frage, wie der Albrecht Bromberg noch dazu kam, war es schlicht und ergreifend so eine Art, man könnte jetzt irgendwie sagen, schriftstellerischer Intuition. Ja, ich hatte nach wenigen Wochen schon das Gefühl, es braucht noch eine zweite Figur und ich habe mir selber gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht, warum habe ich dieses Gefühl? Vielleicht liegt darin auch ein bisschen der Unterschied zum wissenschaftlichen Schreiben. Ja, und mir ist dann später klar geworden, dass das vielleicht auch damit zusammenhängt, warum es diese Figur also braucht, dass ich damit die Möglichkeit hatte, auf einer zweiten Ebene noch ganz andere Fragen zu verhandeln, die man auf einer rein historischen Ebene nicht hätte verhandeln können oder nicht so einfach hätte verhandeln können.
Die auch in die Jetztzeit wirken.
Genau, also entsteht eigentlich die Faszination einer solchen Figur wie die von Wallace nur deshalb, weil wir jetzt mit größerem zeitlichen Abstand auf ihn zurückblicken und uns fragen, wie ist es diesem Menschen ergangen? Man kann auch noch andere Fragen natürlich daran knüpfen und ich habe das ja auch hier und da versucht. Also es gibt natürlich auch, hat er eine gewisse Stellvertreterfunktion insofern, als ja wir alle irgendwie auch in einem Wettbewerb an unterschiedlichen Stellen unseres Lebens stehen und uns fragen, warum hat jetzt diese Person Erfolg oder Misserfolg und auch bezogen auf das eigene Leben.
Eigentlich geht es um gelingendes Leben. Das betrifft ja beide, sowohl Wallace als auch Bromberg. Also im Grunde sind sie beide nicht erfolgreich nach außen hin in ihrem Leben.
Ja, sie sind das, was man so im Englischen als Byronic Heroes bezeichnet. Also eher so Romanhelden, die, man könnte sagen, auf eine gewisse Weise gescheitert sind und irgendwie sich gar nicht so sehr aufdrängen, weil man über sie als Helden, weil man über sie keine typische heldenhafte Erfolgsgeschichte erzählen kann, ja.
Frau Kusane, diese Ausgrabungen von Babylon, davon erzählen Sie ja auch in Ihrem Buch. Das war ja für die Deutsche Orientgesellschaft damals ein Prestigeobjekt. Warum war das eigentlich so wichtig, dass sich also da viele Mäzene auch engagierten, viel Geld floss? Was steckte dahinter?
Ja, erstmal war es ein Prestigeprojekt auch des Kaisers und dieser neuen Nation, die ja plötzlich auf diese politische Weltbühne katapultiert worden war, kann man ja so sagen, und sich dazu verhalten musste. Ich würde sagen, Babylon, das Babylonische Reich war für den Kaiser, das Deutsche Reich, so eine Art Leitbild einfach. Und Statussymbol auch und im Wettlauf mit England und Frankreich einfach auch eine wichtige Komponente, weil die Museen in Deutschland waren nicht so reich bestückt wie die in Frankreich und England.
Das heißt, die Deutschen waren so ein bisschen Nachzügler in der Hinsicht.
Ja, ja auf jeden Fall.
Interessant fand ich auch, dass ich in Ihrem Buch gelesen habe, dass die Engländer an der Stelle auch schon mal gegraben hatten, aber nicht fündig geworden waren. Also da, wo Babylon dann letztlich entdeckt
genau,
wurde.
Genau, die waren auf der Suche nach Funden, schnellen Funden, schönen großen Steinwandreliefs, wie sie es in Ninive gefunden hatten. Und das kam in Babylon nicht so einfach zutage. Also in Babylon gibt es halt einfach auch keine große Architektur aus Stein, sondern aus Lehmziegelmauern. Und die sind nicht so leicht zu erkennen. Und haben dann sehr schnell von Babylon abgelassen, weil sie nicht fündig geworden sind und sich anderen.
Das wird ja auch sehr schön beschrieben in Ihrem Buch, wieder 500 Kisten, glaube ich, sind es im Hof stehen und die sind voll mit diesen Ziegelteilen eigentlich. Man sieht es ja auch, wenn man das Ishtar-Tor sich anschaut im Pergamon-Museum, da ist ja ganz viel rekonstruiert worden. Es war sozusagen eine archäologische Vermessung der Welt, die zu dieser Zeit stattfand und ein wenig vorher, nämlich ein gutes halbes Jahrhundert vorher, dann, was die Evolutionstheorie anging, ja eigentlich auch eine Art der Vermessung der Welt, ne? Auf naturwissenschaftliche Weise. Herr Oelze, wie haben Sie das Buch gelesen von Kina Kusanit?
Zunächst mal mit großem Interesse, so wie ich eigentlich alle Bücher lese. Und dann habe ich natürlich auch festgestellt, dass es doch hier und da gewisse Überschneidungen gibt, was jetzt vielleicht auch keine große Überraschung ist, weil es sich ja um Helden handelt, die eben, wenn auch in unterschiedlichen Disziplinen, aber sich dann doch eben im Raum der Wissenschaft bewegen und die ja beide auch, naja, einer schweißtreibenden Tätigkeit nachgehen in unterschiedlichen Gegenden der Welt und da so ihre Mühen haben. Also das ist ja vielleicht auch das Schöne, was man in einem Roman dann eben machen kann, besser gesagt machen muss. Ja, man muss irgendwie ausschmücken, auch möglichst detailreich, anders als jetzt in einem wissenschaftlichen Text. Und bei beiden Figuren ist es ja so, dass man feststellt, die verfolgen schon mehr oder weniger ein Ziel, aber wissen auch nicht so richtig, ob sie jemals so an dieses Ziel gelangen werden.
Sie haben die Hitze erwähnt, also Wallace war viel im malaiischen Archipel unterwegs, auf den Molukken und Kolde war eben im Orient, also im Zweistromland. Und sie leiden ja beide auch an Fieber, Malaria. Und es gibt eine Szene, mit der Sie beginnen, Frau Kusanit, da schildern Sie Kolde war eigentlich als so eine Art Antiheld. Er liegt in einer Nische auf einer Liege im Fenster mit Blick nach draußen auf die grabenden Assistenten und er meint an einer Blinddarmentzündung zu leiden und er bewegt sich nicht. Er ist eine, finde ich, ganze erste Hälfte des Buches fast eine Art Anti-Held, oder?
Ja, ein Held wäre einer, der sich vermutlich dann sehr, sehr weh tut. Also es gibt hier keinen Plot in dem Sinne, also keinen typischen Plot, sondern dann eher so eine Art Erkenntnisprozess, könnte man sagen, in den man sich gerne einmischen kann.
Wollen Sie uns eine Stelle vorlesen?
Ja, genau. Was Kolleweil mittlerweile alles vor und auf sich gestapelt sah. Die Briefe. Das Foto einer Gruppe kleiner Kinder am Ufer des Euphrats, von denen es im Übrigen mehrere gab, diese aber zu gut und vor allem zu weit weg in diesem, wenn auch kleinen Zimmer versteckt waren. Ein Zimmer, das ja eigentlich eine Kammer war. Zwischen den Briefen, Notizhefte aller Art mit Skizzen, Routenzeichnungen, stenografierten Duplikaten selbstverfasster Briefe, Gedanken, Ideen, Zusammenhängen, die Kolleweil während seiner Lektüren einfielen, Umschläge und lose Zettel, Papierbögen und Liebermeisters Grundriss der inneren Medizin. Grundriss. Kolleweil sagte das Wort vor sich hin. Grundriss. Er sah in den Raum, in diese Kammer hinein, auf ihre mit Gips verputzten Wände. Er sah nach oben dem Rauch der Pfeife nach, sah die unbearbeiteten Palmstämme, über denen die seit Jahrtausenden für Palmholzdeckenkonstruktion verwendete Schilfmatte lag. Darüber befand sich der Lehmschlag des Daches, auf das Kolleweil manchmal hinaufkletterte, über eine Treppe, unter der sich ein Teil seines Zimmers befand, die Nische aus Liege und Fenster. Wenn er auf das Dach kletterte, dann sehr schnell, sein weißer Leinenanzug wehte, und dann hauptsächlich, um sich darauf zu stellen und zu schweigen und nach unten in den Hof zu sehen, wo jemand aufgrund einer orientalisch aufgezogenen Kleinigkeit jemand anderen gerade zu erschießen drohte. Die Drohung allein erzeugte nicht viel Lärm, bildete sich nicht, wenn einer sein Gewehr nur leicht berührte. Sogleich eine gewisse Anzahl Personen, die sehr schnell und lautstark und ebenso auf ihr Gewehr verweisend, sich hinter die eine oder andere der streitenden Parteien gruppierte. Kolleweil schaute dann unbewegt auf sie herab. Er war ein in die Landschaft hineingezeichnetes Bild der Draufsicht, Übersicht, Aufsicht, das aus dem Nichts erschienen war. Regungslosigkeit als Mittel, Regungen zu unterbinden, Ruhe zu erzeugen, sämtliche Hitze in einem flatternden Gewand aufzunehmen. Auf dem Dach funktionierte das, unter dem Dach nicht.
Vielen Dank, Kina Kusani. Das war ein Auszug aus Ihrem Roman Babel. Und Sie schildern Kolleweil darin als einen, ja, im Grunde etwas kauzigen, aber auch sehr genialen Menschen, der auch ein Meister der interkulturellen Kommunikation war. Es ging ja darum, Verhandlungen auch ständig zu führen, nicht nur mit der Orientgesellschaft in Berlin, sondern auch dort mit Türken und Arabern. Er war letztlich auch so eine Art Universalgenie. Kann man das so sagen, was es ja heute gar nicht mehr so gibt?
Ja, er war noch ein Universalwissenschaftler, den es der damals schon dabei war auszusterben wahrscheinlich, und kam deswegen auch mit Leuten, die nicht so bewandert waren oder die eher schon spezialisiert waren, wie die Philologen, und die er für komplett alltagsuntauglich hielt, nicht so klar.
Was auch sehr schön beschrieben ist anhand von Dialogen, die sie nachempfinden, oder auch Briefen. Herr Oelze, der Wallace war ja ein Autodidakt, Sie haben es gesagt. Und was war das für eine Figur?
Also er war jemand, wenn wir jetzt gerade den Punkt haben mit dem Universalgenie, der sich auf jeden Fall auch für, man könnte jetzt sagen, fast alles interessiert hat. Er ist dann auch in späteren Jahren sehr stark tätig gewesen mit Publikationen in Richtung eher Sozialphilosophie und anderes. Also er hat sich dann interessanterweise in seinem Leben schon noch stark auch mit dem Thema Gerechtigkeit beschäftigt, nur hat er das nie so sehr auf seine eigene Person bezogen und auf mögliche Ungerechtigkeiten, die ihm widerfahren sind, auch eine interessante Ironie, die darin eigentlich liegt.
Jetzt würde ich Sie gerne bitten, Herr Oelze, eine Stelle zu lesen, damit wir mal auch über Wallace etwas erfahren. Also es gibt einerseits die Rahmengeschichte über Bromberg und dann eingestreut immer Episoden aus Wallace' Leben.
Genau, und in dieser Episode befinden wir uns jetzt im schicksalsträchtigen Jahr 1858, kurz vor dem Moment, an dem er ja dann den Mechanismus der natürlichen Selektion entdeckt. Seit Tagen schon roch es in der Hütte nach fauligem Kadaver. Die Ursache des bestialischen Gestanks war vor einer Woche ganz plötzlich in der abendlichen Dämmerung aufgetaucht und fügte sich recht gut in jene Geschichte, die dem Bärtigen seit der Ankunft auf der Insel wenigstens einmal pro Tag im mehr oder minder gleichen Wortlaut erzählt wurde. kam Schwein mit Schiff, Schwein kaufen, weg Schwein. Der beste Reim, der sich darauf machen ließ, war der, dass mit einem der letzten Postdampfer nicht nur die übliche Fracht eingetroffen war, sondern auch ein lebendiges Hausschwein. Darin lag an sich nichts Ungewöhnliches. Meist kamen die Tiere auf Order des Gouverneurs, der auch fernab der europäischen Heimat nicht auf die Annehmlichkeiten der Zivilisation verzichten wollte. Diesmal aber musste irgendein Inselbewohner das Tier gekauft und an einem Strick nach Hause geführt haben. Nach Hause hieß freilich nichts anderes als zu einer Hütte unwesentlich größer als die des Bärtigen. Von einem Gatter oder einem Stall für das Schwein konnte keine Rede sein, und so war das gute Stück vermutlich einfach an einem Pfahl vor der Hütte angebunden worden, um die Nacht im Freien zu verbringen. Als der stolze Besitzer jedoch am nächsten Tag vor die Türe trat, tänzelte nur noch ein zerfranstes Ende des dünnen Stricks munter im frischen Morgenwind. Das Schwein war über alle Berge, niemand hatte seine nächtliche Flucht gesehen, und die Vermutung lag nahe, es habe sich statt Tag ein, Tag aus angebunden, in der tropischen Sonne brutzeln zu müssen, für ein freies Leben in den schattigen Wäldern entschieden. Vor einer Woche allerdings hatte es sich unvermittelt an der Hütte des Bärtigen eingefunden, breitbeinig und wutschnaubend stand es im Sand, riss die Schnauze auf und grunzte, und weil es mehr als bereit schien, jeden Moment loszustampfen und die Hauer im nächstbesten Oberschenkel zu verkeilen, machte der Bärtige instinktiv kurzen Prozess. Er nahm die Flinte, legte an und drückte ab. Das Schwein sackte zusammen, grunzte ein letztes Mal und verstarb. Doch war es, wie sich herausstellte, nicht alleine gekommen. Denn in dem Moment, als der Bärtige die Flinte beiseite stellte, um sich dem toten Tier zu nähern, erfasste ein heftiger Fieberschub seinen Körper. Seine Arme und Beine zitterten, seine Knie wurden weich, Schwindel nahm ihm die Sicht. Irgendwie, er wusste nicht mehr genau wie, musste er es noch bis in die Hütte hinein zur Hängematte geschafft haben. Jedenfalls lag er dort seit einer Woche und von draußen zogen unentwegt die Schwaden verwesenden Schweinefleischs herein. Zweimal täglich, morgens und abends, kam ein Junge vorbei, brachte eine Schüssel Reis mit Hühnchen, dazu einen Krug voll Wasser. Und immer, wenn er wieder ging, fragte er, was mit Schwein?
Dankeschön, Anselm Oelze. Aus dem Roman Wallace war das ein Auszug. Ich möchte Sie beide noch fragen nach der Recherche. Also was Wallace angeht, da gibt es ja Quellen. So ganz unbekannt ist er ja nicht. Es gibt auch Tagebücher von ihm ins Deutsche übersetzt und eine Biografie, die erschienen ist, ich glaube 2013.
Als die Biografie von Matthias Glaubrecht erschien, war ich schon 2 Jahre am Arbeiten an diesem Roman und ich bekam dann sofort aufgeregte Nachrichten von Freundinnen und Freunden, die sagten, du kannst deine Arbeit an deinem Buch jetzt einstellen, es ist nun ein Buch über Wallace erschienen. Aber ich stellte dann fest, also es handelt sich nicht um einen Roman. Ich habe mich dann auch mit Matthias Glaubrecht getroffen im Zuge meiner Recherchen, bei denen ich mich tatsächlich auf die Materialien gestützt habe, die Sie jetzt schon genannt haben. Also ich habe viel die Reiseberichte von Wallace gelesen, natürlich auch die Bücher von Darwin, Briefe im Wesentlichen. Wallace selbst hat eine sehr umfangreiche Autobiografie auch veröffentlicht, um einfach in die Zeit reinzukommen und eben auch all jene Details aufzuspüren, die wir schon erwähnt hatten, die es so braucht, um einen Roman ja zu einem Roman zu machen.
Und Frau Kusanit, wie viele Briefe haben Sie gelesen? Es müssen Unmengen gewesen sein. Sie zitieren auch aus Briefen über Seiten hinweg. Das ist sehr interessant. So wird ein Briefwechsel auch deutlich zwischen verschiedenen Personen. Ja, wie viel Sie gelesen haben, können Sie wahrscheinlich nicht sagen.
Ich habe es mal versucht zu überschlagen, aber ich habe die Zahl schon wieder vergessen. Also es waren wirklich unzählige Briefe, weil die Korrespondenz der Ausgräber, die im Zweistrom im Land jemals gegraben haben, dort wirklich also fast komplett erhalten ist. In verschiedensten Archiven und Bibliotheken und Nachlässen.
Was würden Sie beide sagen? Also wir haben jetzt ja schon über einige Gemeinsamkeiten gesprochen. Natürlich ist auch deutlich geworden, dass die Bücher ganz unterschiedlich sind. Aber Sie haben die Bücher ja jeweils auch gelesen. Was ist für Sie augenfällig vielleicht? Wo ist noch eine Gemeinsamkeit, die wir möglicherweise noch nicht erwähnt haben?
Also was man noch erwähnen sollte, finde ich, dass man könnte sagen, also dass beide erkenntnissüchtig sind. Ne? Aber nicht anerkennungssüchtig. Also auf seltsame Art und Weise. Und was ich bei Wallace auch schön finde, ist, dass es diese Gegenwartsebene gibt. Also dass es eine Klammer gibt, die die Zeit so zusammenhält.
Was auf jeden Fall eine auch noch auffällige Parallele ist, das liegt sicherlich auch an dem Sujet der Wissenschaft, ist eben, dass sie beide ja versuchen, auf eine Weise die Welt irgendwie rational zu fassen und zu beschreiben und zu erklären, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Ja, also Col de Veyt tut das da auf dieser Ausgrabung und möchte eben wissen, wie die verschiedenen Schichten sich da zueinander verhalten und was da jetzt eigentlich was ist, ob da überhaupt irgendetwas ist oder nicht. Und Wallace hat es eben getan mit Blick auf verschiedenste Tiere und die Frage nach den Unterschieden, ob es sie denn überhaupt gibt.
Diese Zeit, diese mehrere Jahrzehnte war ja eine unglaublich ungewisse Zeit, in der man ja plötzlich anfing, selbst versucht hat, einen sinnstiftenden Bezug zur Welt zu bekommen. Und das ging ja über die Wissenschaft dann ganz gut. Über Religion ging es nicht mehr so gut. Und das haben ja beide, haben ja in dieser Parallelzeit gelebt.
Das war die Blütezeit der Kolonialkultur. Und das, also Ihr Buch erzählt auch davon, wie eben ein großer Kulturschatz nach Berlin gelangt. Und ja, da schließt sich natürlich die Frage an nach die Raubkunstdebatte. Ne? Wie sehen Sie das? Also wie muss man das heute bewerten oder wie sollte man das heute bewerten?
Ja, unterschiedlich. Also es kommt immer darauf an, in welchem Kontext was getan wurde. Das ist eine wirklich unglaublich komplexe Geschichte. Also wenn man sich allein das vom Ischtar-Tor anguckt. Also das Ischtar-Tor, so wie es in Berlin steht, ist rekonstruiert. Es enthält blaue Füllsteine, die aus Berlin stammen. Und es enthält die kleinen Fragmente, die zu den Bildern zusammengesetzt sind und die in Babylon wirklich zu kleinsten Fragmenten zerbrochen auf dem Boden gelegen haben und die sie einfach aufgelesen haben. Also sie haben auch nichts abgetragen dort und auch kein ganzes Gebäude, sondern einfach Steine, Fragmente aufgelesen, die jetzt, wenn sie in einigermaßen noch eine Form gehabt hätten, für ein neues Gebäude zum Beispiel wiederverwendet worden wären.
Vor Ort
wiederverwendet worden wären. Aber sie waren nicht gut genug dafür. Also sie wären dann irgendwann verweht worden und hätten jetzt wieder ausgegraben werden müssen. Wir haben in Europa und die abendländische Tradition, in der Europa steht, hat ein anderes Verhältnis zur Geschichte und zur Kultur. Im Orient war es früher so, dass man Kultur wiederverwendete und in der abendländischen Tradition ist es eben so, dass man sie gern halt ausstellt, weil sie einfach als Beleg für die eigene Geschichte steht. So, und das ist in anderen Kulturen nicht unbedingt immer der Fall. Aber es gibt eben auch die Kontexte, in der es einfach geraubt wurde. Und das ist dann wieder ein anderer Kontext.
Ja, vielschichtiges,
ne? Also das ist unglaublich Thema. Komplex.
Ja. Ja, auf jeden Fall zwei sehr faszinierende Bücher, Wallace und Babel. Ach, warum eigentlich Babel und nicht Babylon im Titel?
Ja, Babel, da steckt ja diese Sprachverwirrung gleichzeitig noch mit drin.
Turmbau zu Babel. Sie sind beide jetzt sozusagen mit ihren Debüts im Literaturbetrieb angekommen. Inzwischen müssen Autorinnen und Autoren ja auch so ein bisschen Entertainer sein. Wie haben Sie das jetzt erlebt? Als Problem, als vergnüglich oder wie war das so mit Lesung, Erfolg?
Es ist schon anstrengend, gibst du.
Aber ich muss gestehen, es gefällt mir auch ganz gut. Also nicht, dass ich jetzt jeden Tag auf irgendeiner Bühne sitzen wollte, aber ich genieße diese Phase der Lesereise jetzt zumindest insofern, als ich einfach viele, viele, viele Jahre lang alleine im stillen Kämmerchen gesessen habe und nicht wusste, ob sich jemals irgendwann irgendjemand dafür interessieren würde, für dieses Buch. Und jetzt zu sehen, dass da Menschen sitzen und kommen, um eine Lesung aus diesem Buch zu hören, das ist schon ganz schön, möchte ich jetzt für den Moment nicht missen, bevor ich mich dann wieder zurück ins stille Kämmerchen begebe.
Ich war in Stuttgart auf einer Lesung und da kam plötzlich eine Frau auf die Bühne zu mir nach der Lesung und sagte, darf ich mich vorstellen, ich bin die Enkeltochter von Walter André. Und das war ein unglaublicher Moment und sie war so froh, dass es dieses Buch gibt und hat so ihren Großvater eigentlich ganz anders kennengelernt. Also kannte auch die Briefe nicht, die waren ja auch nicht zugänglich und das war, wenn man diese Figuren in diesem Roman irgendwie meint, unter Kontrolle zu haben, obwohl sie ja real sind und dann kommen die Enkelkinder und sagen, nee.
Faszinierend. Wird es weitere Bücher geben? Sitzen Sie schon an neuen Projekten?
Reinhard Götz hat mal geschrieben, glaube ich, in seinem Blog-Tagebuch, Schreiben braucht Geheimhaltung. Und da ist was Wahres dran. Insofern belasse ich es mal bei der Antwort, dass es, wenn es denn so läuft, wie ich das will, einen nächsten Roman geben wird, an dem ich auch schon arbeite, auch schon mehrere Jahre in Notizen. Also es entstehen immer viele Sachen parallel und es ist ja auch eine Art von Selektionsprozess, was sich dann am Ende durchsetzt.
Ja, danke. Mehr wollte ich auch gar nicht wissen bei Ihnen, Frau Kusane.
Das Wichtigste sind die Notizen, glaube ich. Man schreibt das auf, um es nicht mehr im Kopf zu haben und irgendwann begegnet es einem wieder und man erinnert sich, man hat dazu schon mal was aufgeschrieben und dann geht es entweder so einen Tanz ein oder nicht, kommt zurück, geht wieder her. Ja, es ist schon ein Selektionsprozess, das stimmt und es ist was in der Mache, immer. Sowieso.
Danke Ihnen beiden, Kina Kusanit und Anselm Oelze waren in dieser halben Stunde meine Gäste. Wir haben über Ihre beiden literarischen Debüts Wallis gesprochen. Der Roman Babel ist bei Hansa erschienen und Wallis im Schöffling Verlag. Vielen Dank Ihnen beiden und viel Erfolg weiterhin.